Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Fußballerinnen bereiten sich nach dem Abstieg aus der Nations League mit einer langen 36-Frau-Liste auf die Heim-EM vor. Wir fragen uns jetzt, was muss in dieser Vorbereitung passieren, damit die verunsicherte Nazi wieder auf die Beine kommt? Welche Spielerinnen müssen zittern, um an der EM tatsächlich im Kader stehen? Und können die jungen Spielerinnen eigentlich mit dem grossen Druck umgehen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder zwei grossartige Gäste bei mir habe aus der CH Media Sportredaktion. Heute sind das die Melinda Hochegger und der Stefan Weiss. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Pia Sundhage, die Nationaltrainerin, hat gesagt zum Start der EM-Vorbereitung, dass sie versteht, dass die Öffentlichkeit ein bisschen besorgt ist. Melinda, bist du auch besorgt?
Besorgt nicht, aber sicher könnte es optimaler sein, die Zeit jetzt vor dem Turnier hätte besser laufen können. Aber sie haben jetzt noch 3 Wochen Zeit, um sich vorzubereiten. Sie sind 3 Wochen in einem Camp miteinander. Und ich denke, das reicht, um das Selbstvertrauen von dem Team wieder ein bisschen aufzubauen. Und ich denke, darum muss man jetzt auch noch nicht mega, mega besorgt sein.
Stefan, wie geht es dir, wenn du sich darauf schaust? Eben abgestiegen aus der Nations League, das Resultat hat nicht gestimmt. Und jetzt kommt die EM im eigenen Land mit einem Druck, den die Spielerin alle noch nie erlebt hat. Muss man sich doch ein bisschen Sorgen machen?
Also, einerseits mache ich mir ein bisschen Sorgen wegen dem Druck, den du jetzt gerade angesprochen hast, weil ich einfach nicht ganz sicher bin, ob das Schweizer Team schon so weit ist in Sachen Erfahrung und Druckresistenz, dass sie wirklich mit dem erhöhten Druck dann umgehen können, wenn die EM läuft. Live von den Nations League-Spielen, die du jetzt angesprochen hast, wo sie abgestiegen sind. Ja, die Resultate sind schlecht gewesen, aber ansonsten muss man sagen, Norwegen und Island sind alles Match gewesen, die 4, die sie hatten, wo sie jetzt nicht wahnsinnig abgefallen sind. Also überhaupt nicht. Sie haben eigentlich in allen 4 Matchen sind sie ungefähr gleich gut gewesen wie die Gegnerinnen. Und dort kann man sagen, ja, das sind Matches, wo sie dann auch an einer Euro gewinnen können, wenn sie jetzt nicht einmal in Topform sind. Also von dem her ist die sportliche Ausgangslage trotz allem nicht so schlecht.
Also kann man sagen, man hat auch ein Glück, dass man nicht die schwierigste EM-Gruppe hat, oder? Also man könnte theoretisch in einer Hammergruppe sein, wo man dann eben die Top-Nationen hat, wie man zum Beispiel bei Frankreich sieht, dort ist dann wirklich auch ein Qualitätsunterschied. Aber Norwegen, Island, Finnland, die können ja gleich etwas drin liegen, wenn man nicht so in Topform ist.
Ja, das ist sicher etwas, wo einem noch ein gutes Gefühl kann geben, dass man weiss, dass alle Gruppengegner eigentlich auf Augenhöhe sind, sogar vielleicht das Mühe weniger gut sind. Und darum, ja, auch das ist sicher etwas, was der Schweizerinnen in der jetzigen Situation ein bisschen die Karte spielt.
Stefan, was hast du Gefühl, was muss jetzt in diesen paar Wochen Vorbereitung passieren, dass das Team wieder wirklich aufgerichtet wird? Also Pia Sundhage selber hat davon geredet, dass es die grösste Herausforderung ist, die sie je hatte in der Karriere, das Team wieder ein Gewinnerteam zu machen. Was braucht es genau für Handgriff jetzt, dass das Team eben dann funktioniert an der Heim-EM?
Ich glaube, es braucht vor allem Handgriff in der Psychologie, dass man ja, dass es irgendwie ein Team anwächst, wo von sich überzeugt ist, dass sie irgendetwas Grosses können erreichen können, wo überzeugt ist, dass sie besser können abschneiden können, als die Qualität an sich vorhanden wäre. Ich glaube, so im taktischen Bereich kann man nicht so viel jetzt noch neu auf die Beine stellen in diesen 3 Wochen, die noch bleiben in der Vorbereitung. Aber ja, irgendwie einfach ein Wir-Gefühl entwickeln, dass man irgendwie weiss, man kann Grenzen verschieben und eben auch mit dem Druck richtig können umgehen. Ich glaube, das ist eines der ganz entscheidenden Themen.
Also taktisch kann man nicht mehr viel verändern, sagt der Stefan, aber gleichzeitig hat jetzt Pia Sundhage auch so ein bisschen angetönt, dass es doch noch einen Plan B und C gäbe und nicht nur das 3-5-2 oder 5-3-2, je nachdem, wie man es auslegen sollte, was jetzt in der Nations League gespielt haben und nicht nur gut ausgesehen. Wäre nicht auch das Taktische vielleicht etwas, was man noch ein bisschen ansetzen könnte?
Wahrscheinlich schon, doch. Je nachdem ist dann auch das Testspiel, das sie noch haben, gegen Tschechien ein Spiel, wo man das noch ausprobieren kann. Ich persönlich bin aber nicht sicher, ob ich es jetzt noch ändern würde, ob ich dort noch experimentieren würde oder ob ich nicht, wie der Stefan gesagt hat, würde versuchen, mental ganz viel zu arbeiten. Weil, ja, ich habe das Gefühl, das System wird am Schluss nicht entscheiden darüber, ob sie die Spiele gewinnen oder nicht.
Und eben, gleichzeitig hat man ja genug Problemfälle, oder? Welchen Problemfall würdest du am liebsten gerade diskutieren? Weil es gibt ja schon ein paar Mannschaftsteile, wo man schon zumindest ein Fragezeichen dahinter kann setzen im Moment.
Also für mich ist im Moment das grösste Fragezeichen die Verteidigung. weil jetzt gerade gegen vorne haben sie im Spiel gegen Norwegen schon können zeigen, dass sie Potenzial haben und dass sie durchaus schon Chancen kreieren können. Da war jetzt das Problem, dass einfach noch keiner reingegangen ist, aber man sieht, was die Ideen sind und dass sie Ideen haben. Ja, bei der Defensive, wo zum Beispiel Iman Bönne spielt, der sich nicht mega wohl fühlt dort. Oder auch Noel Maritz, der nicht auf der Position spielt, die sie gelernt hat. Ja, ist für mich sicher das grösste Fragezeichen im Moment.
Und dann hast du ja noch die Abwehrchefin, Luana Bühler, die jetzt verletzt war, die dann auch ein Fragezeichen ist, oder? Die jetzt sicher rum ist. Was hast du das Gefühl, wie kann sich jetzt das irgendwie einspielen? Ist das einfach, sie müssen jetzt so irgendwie schauen, dass alle möglichst fit sind und dann geht das schon? Oder hast du das Gefühl, da braucht es vielleicht gleich nochmal eine Veränderung? Iman Bönne könnte man ja zum Beispiel weiter vorne aufstellen, selbst wenn man das System spielt.
Ich habe das Gefühl, genau für das sind jetzt die 3 Wochen mega wichtig, um in den Trainings herauszufinden, wo fühlt sich das Team am wohlsten. Pia Sundhag hat gestern auch angekündigt, dass sie viel spielen werden in den Trainings. Und ich glaube, genau so wird sie dann am Schluss auch herausfinden, wie es am besten läuft. Sie hat nach dem Spiel gegen Norwegen schon angekündigt, dass sie stur genug ist und schon anbringt, dass Iman Bönne dann gerne auf ihre neue Position spielt. Und da ist es jetzt sicher hilfreich, dass sie noch so lange Zeit haben.
Stefan, findest du es gut, wenn man Spielerinnen oder Spieler auf Positionen aufstellt, die eigentlich nicht unbedingt hingehören, aber einfach, dass man halt es wahrscheinlich auch zwischen Konkurrenzkampf, vielleicht würde nur Bernie oder Chertin live spielen oder irgendwie sonst eine andere gute Offensivspielerin aus dem Team fallen, wenn jetzt Iman Bönne nicht drin wäre. Findest du es gut, dass man dann ein Plätzchen sucht? Ich glaube, zum Beispiel der Männernazi macht man das teilweise auch, dass man dann plötzlich irgendjemand irgendwo aufstellt, der eigentlich im Club nicht die Position spielt. Ich meine, keine Ahnung, Renato Steffen hat in der Nazi dann auch schon Aussenverteidigung gespielt, einfach, dass er irgendwo gespielt hat. Macht das aus deiner Sicht Sinn oder sollte man die Leute dort aufstellen, die in einem Club spielen?
Also grundsätzlich finde ich, man sollte die Spieler dort spielen lassen, wo sie Qualitäten dafür haben und ihre Vorzüge können einbringen können. Aber es gibt immer so ein bisschen, Unterschiede, oder man muss ein bisschen differenzieren. Und ich finde zum Beispiel die Diskussion wegen der Iman Bönne, ihre Position. Sie ist ja eine Spielerin, die auf der Seite spielen kann. Und ob sie dann ein bisschen offensiver oder ein bisschen defensiver spielt, ist dann auch ein bisschen dem geschuldet, wie das Spiel gerade sich entwickelt, wie die Physiognomie vom Spiel ist. Also da sehe ich eigentlich ein bisschen weniger das Problem. Das Problem wäre jetzt irgendwie, wenn man würde plötzlich, ich sage jetzt ein krasses Beispiel, Lia Welte würde in der Innenverteidigung oder als Außenverteidigerin einsetzen. Das wäre ein bisschen komisch, nur damit sie einen Platz hat. Aber so ein bisschen, das sind mehr so ein bisschen Justierungen jetzt im Fall von der Bühne. Es gibt auch andere Spielerinnen, ob sie dann ein bisschen offensiver oder ein bisschen defensiver spielt. Ich glaube, das spielt nicht so eine Rolle. Und das ist auch etwas, was man ein bisschen mit den Routinen und Trainingsübungen und Testspielen anbringt. Also, wenn es nicht totale Umkehr von der Position ist, dann glaube ich, macht es nichts, wenn man eine Spielerin einsetzt an einem Ort, wo sie vielleicht nicht ganz 100% die gleiche Position kann spielen wie im Club.
Und bei Iman Bönne kann man ja auch sagen, also wenn man es offensiv interpretiert, ist sie ja 3-5-2 und dann ist es wirklich einfach eine Flügelposition. Vielleicht gegen Frankreich ist es dann auch ein bisschen defensiver interpretiert worden, aber es könnte gut sein, dass es gegen Finnland, Island und Norwegen oder eher wieder ein bisschen offensiver ist. Ja, gegen Norwegen auch schon deutlich besser gewesen von ihr der Auftritt. Jetzt hat Pia Sundhage eine Liste veröffentlicht am letzten Freitag von diesen 36 Spielerinnen, die sich da noch ein Plätzchen ergattern können in dem 23-Frau-Kader, was es dann gibt für die EM. Eine lange Liste, Melinda. Es hat durchaus auch Stimmen gegeben. Man hat es auch bei uns in den Zeitungen können lesen, dass nicht alle finden, dass es so eine lange Liste braucht am Anfang.
Ja, ob sie sie braucht, weiss ich auch nicht. Aber ich finde, es ist jetzt nicht mega schlimm, dass es eine lange Liste ist. Ich kann bei allen eigentlich nachvollziehen, wieso sie auf dieser Liste stehen. Und wenn Pia Sundhage sagt, sie möchte gerne noch so vielen Spielerinnen wie möglich die Chance geben, sich zu beweisen. Sie betont ja auch immer, es haben noch alle die Chance, um in das Kader reinzukommen.
Und auch alle Chancen, um rauszukommen, das hat sie
auch betont. Ja, auch die grossen Namen. Und darum kann ich es eigentlich schon nachvollziehen, gerade weil bei ein paar Spielerinnen die Meisterschaft noch läuft. Oder sie sonst, weil sie jetzt bis zum Nations League-Zusammenzug noch Spiel gehabt haben, echt kurze Pause haben, kann ich schon verstehen, dass Pia Sundhage sagt, weißt du was, dann möchte ich noch ein paar andere Spielerinnen sehen. Und von dem her finde ich nicht, dass es jetzt mega viel zu lang und mega zu viele Spielerinnen sind. Es sind 36, es sind jetzt nicht irgendwie 50.
Stefan, wie siehst du?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie Melinda. Ich finde auch, also man könnte sagen, es braucht das vielleicht nicht. Und das Abschneiden von der Schweizerinnen an der Euro wird wahrscheinlich nicht davon abhängen, ob jetzt da einen Monat vorher 36 oder 30 oder 26 Spielerinnen in das erste Camp eingerückt sind. Aber aus Sicht von der Trainerin kann ich es verstehen, da ja eh nicht immer alle 36 da sind. Es gibt ja da einen permanenten Wechsel. Es sind dann, wenn ich es richtig gehört habe, nur 28 oder 30 jeweils gleichzeitig dort. Und ich glaube, um einen richtigen Trainingsbetrieb können gestalten, braucht es das mittlerweile in einem Team, dass man so viele Leute auf dem Platz hat. Also beispielsweise die sagen, man soll gerade von Anfang an mit dem 23-Frau-Kader operieren, wo dann auch an der Euro ist und gewisse Spielerinnen halt erst später kommen. Und dann sind sie jetzt am Anfang, wären es vielleicht nur 18 oder so, dann kann man ja gar nicht ein richtiges Training machen. Also man kann dann kein Trainingsspiel, keine taktische Übungen machen. Und von dem her finde ich es aus Sicht von der Trainerin finde ich es absolut okay, dass sie möglichst viele Spielerinnen jetzt aufbietet. Und es kommt ja noch dazu, dass ja, man kann einzelnen Spielerinnen mal so ein bisschen Gelegenheit geben, ins Team reinzuschnuppern, dass die dann bei einem nächsten Zyklus nicht ganz neu dabei sind, dass die schon ein bisschen daran gewöhnt sind. Und ja, mit gewissen Sinn kann man auch ein bisschen den Konkurrenzkampf schüren, indem man halt mehr Leute aufbietet und dann aber auch von Anfang an sagt, wie es Pia Sundhage jetzt gemacht hat, das kann sich niemand sicher sein um den Platz. Also jeder muss sich in den Trainings anstrengen. Von dem her, ich finde es okay. Ich glaube, ich würde das auch so machen.
Ich finde, was auch noch für die lange Liste spricht, ist, dass einfach einige Spielerinnen verletzungsgefährdet sind oder verletzt gewesen sind und jetzt wieder zurückkommen. Und ja, es sind, glaube ich, etwa 5-6, wo das betrifft. Und auch da habe ich die Pianz Sundhage verstanden, wenn sie sagt, sie muss einfach damit rechnen, dass im schlimmsten Fall ein paar von ihnen ausfallen. Und dann, wenn sie dann nie einen Ersatz gesehen hat oder nur noch 2-3 Tage Zeit hat, um den Ersatz vorzubereiten, ja, dann ist das weniger optimal, als wenn sie jetzt einfach ein grösseres vorläufiges Kader hat.
Mhm, dass sie ein grösseres Kader hat, wo sie dann eben auch weiss, wer in Form ist. Und jetzt haben wir vorhin schon über Timan Bönig geredet, oder, wo vor 2 Jahren, oder WM23, ist sie nämlich mit 16 das erste Mal in dieser Vorbereitung gewesen. Übrigens hat Sidney Schertenleib das erste Mal Nazi-Luft schnuppern gewesen. Und Bönig hat dann so überzeugt, dass es tatsächlich auch gelangt hat. Das WM-Aufgebot, der Schönheitsfehler ist, dass sie sich kurz vorher gleich verletzt hat und dann nachher an der WM nicht dabei war. Aber das ist durchaus ja auch möglich, oder? Dass man sich auch als junge Spielerin jetzt noch reinspielen kann, wo man vielleicht alle einfach überrascht, oder? Wenn man jetzt, wie bei Sundhage kann glauben, wirklich die Chance allen gibt, dann gibt es natürlich auch die Chance, dass sich tatsächlich jemand einspielen kann, wo wir jetzt alle vielleicht nicht unbedingt auf die 23-Frau-Liste gesetzt hätten.
Ja, genau. Darum sage ich ja auch, es ist, man vergibt sich auf beiden Seiten nichts. Also eben, die Trainerin hat die Möglichkeit, verschiedene Spielerinnen zu sichten. Die Spielerinnen haben die Chance, sich zu zeigen und vielleicht überraschend gleich noch ins Kader zu kommen. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass dann plötzlich eine Spielerin an so einem Turnier über sich auswächst oder wichtig wird, wo man 3-4 Wochen vorher noch gar nicht auf der Rechnung hatte. Also ich finde, man vergibt sich nichts als Trainerin, wenn man da möglichst eine lange Liste hat am Anfang. Und sie wird ja dann schlussendlich abgekürzt auf die 23, die dann tatsächlich an der Euro sind. Und ja nicht erst 2 Tage vor dem ersten Spiel, sondern 10 Tage vorher. Also so ein bisschen im Kern rein mit dem Team dann nochmal arbeiten, ist ja dann immer noch genug Zeit, wenn dann der Kadercut stattgefunden hat.
Es gibt ja durchaus, wir haben es gesagt, alle müssen zittern, aber ich glaube, es gibt schon ein paar, die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr am Wackeln sind. Ich glaube, jetzt Lia Welti und Sidney Schertenleib, die können sich darauf einstellen, dass sie dabei sind. Aber da gibt es ein paar andere, die durchaus Wackelkandidatinnen sind. Melinda, welche sind das für dich?
Also sicher Noemi Iveli und Naomi Lühe, die beide von einer Verletzung zurückkommen. Ich glaube, eigentlich sind beide gesetzt von der spielerischen Art her, aber weil sie beide einfach noch nicht im Optimalzustand sind, glaube ich, müssen sie zwei noch wackeln, weil Pia Sundhage immer wieder betont hat, sie will nur die mitnehmen, die 100% fit sind. Und sonst sicher ein Kumbasso, eine Inauen, Laia Baeste. Das sind jetzt 3 Spielerinnen, die sicher zittern müssen. Nadine Riesen hätte bis vor kurzem auch noch gesagt. Ich glaube, jetzt mit dem Norwegen-Spiel hat sie gezeigt, dass sie ihren Platz sollte haben in dem Kader.
Die will ich aber auch, oder?
Ja, definitiv, ja. Also grundsätzlich eben, finde ich, muss sie dabei sein. Das hat also Pia Sundhage nach dem Match ja auch so gesagt, dass wenn sie fit ist, dann kommt sie mit.
Genau, und jetzt eben, es heisst, es kommen nur die Fitten mit, das sagt sie, wenn sie über die jungen Spielerinnen redet, eben zum Beispiel über Naomi Lühe, aber das sagt sie nicht, wenn sie über Ramona Bachmann redet. Dort sagt sie nämlich, also Ramona Bachmann sagt selber, sie sei fit. Pia Sundhage gesagt, nein, sie sei momentan noch nicht fit. Und trotzdem sagt sie, hey, am 2. Juli wird die Magie versprühen. Ist der Optimismus angebracht? Weil, Bachmann hat überhaupt keine Spielpraxis. Sie ist eben vor kurzem Mutter geworden und sie hat dann eigentlich ja, nie gespielt. Auch in den Nazi-Zusammenzügen war sie zwar immer dabei gewesen, aber gespielt hat sie nicht.
Ich glaube, Ramona Bachmann ist eine Spielerin, die einfach an einer Euro muss dabei sein und das weiss Pia Sundhage ganz genau, auch wenn sie am Schluss vielleicht keine einzige Minute spielt. Und das, es ist halt einfach so, dass so ein Turnier, wo man extrem lang zusammen ist, es sind ja mehrere Wochen mit der Vorbereitung, dass man einfach Spieler innen im Kader braucht als Trainerin, wo nicht nur auf dem Platz wichtig sind, sondern eben auch nebendran mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Art. Wie sie eine Mannschaft können lenken. Der Köbi Kuhn hat dem früher immer gesagt, das sind Spieler für den Frühstückstisch. Und genau so ist es. Das sind Spielerinnen, die etwas einbringen, die über das Fußballerische hinausgehen. Und das weiss natürlich Pia Sundhage mit ihrer Erfahrung ganz genau, die auch viele Turniere schon gespielt hat mit anderen Ländern, dass jemand mit über 150 Länderspielen nur kann nützen kann, Wenn sie dabei ist, jetzt im Fall von der Ramona Bachmann, auch wenn sie schlussendlich gar nicht auf dem Platz steht und die Magie auf dem Platz nicht kann versprühen, aber einfach die Magie vielleicht als Persönlichkeit sonst im Team kann einbringen.
Ja, und auch ganz generell glaube ich, dass Ramona Bachmann eine Spielerin ist, die, auch wenn sie vielleicht nicht in der Startelf steht, dann die Qualität hat, um in der 80. Minute reinzukommen und noch den Ausgleich zu machen oder den Führungstreffer. Und ich glaube, allein wegen dem, weil sie vielleicht auch so ein bisschen eine Joker-Rolle könnte übernehmen, muss man sie dabei haben.
Ist ja noch spannend, oder? Man hat schon seit Jahren immer wieder den Vergleich aufgetan, wenn man Frauen-Nazi, Männer-Nazi verglichen, hat man immer gesagt, der Granit Xhaka ist Lia Welt, ist das weibliche Pendant dazu. Und bei der Ramona Bachmann, das männliche Pendant dazu, wäre Cheren Shaqiri. Und dann hat er der EM ja gezeigt, dass er durchaus eine Joker-Rolle einnehmen kann und dann eben gleich immer noch Magie kann versprühen, oder?
Ja, genau. Also, wie es Melina gesagt hat, der Ramona Bachmann ist natürlich eine Spielerin, die, wenn sie dann reinkommt, die mit einer Aktion ein Spiel kann entscheiden kann. Oder sie braucht vielleicht nur eine Aktion, um etwas Entscheidendes einzubringen, was dann vielleicht eine Qualität ist, die jüngere Spielerinnen nicht haben, gar nicht können haben aufgrund von der Erfahrung oder der fehlenden Erfahrung. Und darum, ja, es kann sein, dass der Ramona Bachmann dabei ist und dann gar nie spielt. Aber sie ist eben eine Spielerin, die, wenn sie dann reinkommen kann, der Trainer oder Trainerin Gewissheit hat, die kann jetzt nochmal etwas bewegen in sehr kurzer Zeit. Darum, ja, nochmal, also ich bin überzeugt, dass sie, wenn sie vielleicht nicht ganz fit ist und vielleicht auch nicht ganz fit wird auf die Euro hin, dass sie trotzdem wird dabei sein.
Ein anderer bekannter Name, der noch ein bisschen am Wackeln ist, oder eben, wo wahrscheinlich wirklich auch noch ein bisschen zittern muss, ob sie dabei ist oder nicht, ist Alicia Lehmann. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber diskutiert. Jetzt ist sie noch nominiert worden für die letzten Nations League-Spiele. Hat sogar beide Mal auch gespielt. Ist beides Mal eingewechselt worden. Melina, hat sich so überzeugt, dass du jetzt 100% sicher bist, dass es unter den letzten 23 Frauen ist?
So gut hat sie dann sicher nicht abgeliefert. Wahrscheinlich auch nicht so, wie sie es wollte. Aber ich glaube, Pia Sundhage hat damit, dass sie zweimal eingewechselt hat, gezeigt, dass sie Alicia Lehmann eigentlich grundsätzlich gerne dabei hat. Wenn es für sie klar wäre, dass sie lieber eine andere mitnimmt, dann glaube ich, wäre sie gar nicht nachnominiert worden und schon gar nicht eingewechselt. Ich glaube, dort kommt es jetzt wirklich darauf an, was sie in diesen zwei Wochen Trainingscamp zeigt, bevor dann entschieden wird. Ich glaube, sie hat die Qualitäten, um sich noch ins Kader reinzuspielen, einfach weil sie mit ihrer Schnelligkeit vor allem etwas hat, wo das restliche Team vielleicht ein bisschen weniger hat. Und ja, gerade wenn man irgendwie auf Konter möchte können spielen, ist Alicia Lehmann sicher eine Spielerin, die müsste dabei sein.
Stefan, du bist ja sowieso immer der Meinung, dass Alicia Lehmann wird dabei sein. Ich nehme an, das hat sich jetzt auch nicht geändert, oder?
Nein, das hat sich nicht geändert. Ich werde jetzt aber das Mal nicht wieder über Alicia Lehmann als Influencerin reden, sondern als Fußballerin. Und ich glaube, die beiden Einwechslungen, die sie gekriegt hat in den letzten beiden Nations League-Spielen, das ist schon irgendwie als Statement für sie zu interpretieren. Weil Das zeigt, dass Pia Sundhage sie so wie in der zweiten Reihe sieht, also so ein bisschen erste Ersatzreihe für die Offensive. Und ich glaube auch nicht, dass Pia Sundhage irgendwie Spiele spielt mit den Spielerinnen. Im Sinne von, ich lasse sie spielen, damit sie kann zeigen, dass sie nicht in Form ist. Und dann habe ich einen guten Grund, um sie nachher nicht mehr aufzubieten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie hat sie gebracht, weil sie eben sie als Joker oder als gute Ersatzfrau anschaut. Und dass sie nicht so zur Geltung gekommen ist, da ist nicht einmal eigentlich der Fehler von Alicia Lehmann. Also gerade das Spiel gegen Norwegen in Sion letzte Woche, es ist gar nie ein Angriff über die rechte Seite gekommen, die sie gespielt hat. Also es ist immer alles über links gelaufen. Sie hat sich gar nicht einbringen können und hat sich gar nicht zeigen können. Und das sieht ja die Trainerin auch. Also ich glaube, dass sie dort nicht so zur Geltung gekommen ist, ist jetzt nicht etwas, wo man sagen, da hat sie jetzt Minuspunkte gesammelt.
Zumal man bei Alicia Lehmann auch sagen kann, im Stand von 0-1 ist sie wahrscheinlich weniger hilfreich als im Stand von 1-0. Sprich, du hast es vorhin angesprochen, Melinda, oder? Sie ist vor allem auch schnell und konterstark. Wenn Norwegerinnen, so wie es dann war, ist auch recht tief stehen am Schluss, dann ist es natürlich auch schwieriger für eine schnellere Spielerin, den Platz zu nutzen, oder?
Ja, sicher. Da kommt es immer auf den Gegner an und auf den Spielstand. Und eben kann man gut vorstellen, dass sie dann an der EM, wenn man möchte, also ja, wenn man möchte Führung verwalten, dass sie dann noch reinkommt und man einfach vermehrt auf Konter anfängt zu spielen.
Für Diskussionen hat es gesorgt, auch auf der Goalie-Position. Oder? Dort ist ja durchaus ein bisschen speziell, wie das Ganze gehandelt worden ist. Zuerst hat Delvira Herzog die Nummer 1 bekommen. Hat geheißen, okay, das ist die Stammgoalie für die EM. Der hat sie ja verpatzen und Pia Sundhage hat sich dann umentschieden. Ist das eine erklärenswerte Vorgehensweise? Vor allem, weil sie hat noch nicht gesagt, hey, Peng ist jetzt Livia Peng ist Nummer 1, sondern es ist eigentlich offen, was jetzt die genau die Situation ist. Kannst du das nachvollziehen, Stefan?
Nein, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich finde, wenn sie sich im Herbst für eine Nummer 1 entscheidet, und der Herbst, das ist ja dann nur ein halbes Jahr vor dem Turnier, dann müsste sie es irgendwie durchziehen, egal was passiert. Und egal, ob die Goalie, die sie sich dafür entschieden hat, dann auch Fehler macht. Und jetzt haben wir eigentlich wie, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, das schlimmste mögliche Szenario, wo wir skizziert haben, ist jetzt nämlich genau eingetroffen. Also eben, sie hat dann plötzlich die Nummer 2 zur Nummer 1 gemacht. Livia Peng hat dann einen Fehler gemacht im Spiel gegen Frankreich. Die Goalie-Diskussion ist durch das nicht leisliger geworden, sondern eher sogar nochmal angeheizt worden. Sie hat jetzt irgendwie wahrscheinlich 2 Goalies, die leicht verunsichert sind. Also ist eigentlich für die Trainerin der GAU eingetreten und das absolut selbstverschuldet.
Ich bin ganz ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass beide Goalies verunsichert sind. Ich glaube, die Livia Peng ist nicht verunsichert jetzt. Sie hat zwar den einen Patzer gehabt, ja, aber sie hat nachher nochmal die Chance bekommen im Spiel gegen Norwegen. Und dort hat sie, beim Gegengoal hat sie nichts daran ändern können. Und das restliche Spiel hat sie eine gute Leistung gezeigt. Gerade in der Schlussphase hat sie nochmal sich ein paar Mal auszeichnen können. Und darum, ich glaube, die Livia Peng hat eher ein gutes Gefühl als die Herzog jetzt, wo ja, selbst nach dem grossen Patzer von der Livia Peng ja, auf der Bank geblieben ist für das zweite Spiel. Was ich an der ganzen Situation aber noch komisch finde, ist, dass sich irgendwie die Pia Sundhage und Nadine Angerer, die Goalie-Trainerin, nicht so einig sind. Oder so kommt es zumindest über. Weil nach dem Frankreich-Spiel hat Nadine Angerer davon geredet, dass es eine einmalige Sache war, dass die Herzog weiter das Nummer 1 sei. Und Pia Sundhage hat gesagt, ja, wir müssen schauen. Und das spricht sich ein bisschen dafür, dass man sich vielleicht auch innerhalb des Trainerteams nicht ganz einig ist. Pia Sundhage hat jetzt gestern gesagt, es sei eine stressige Situation mit den Goalies. Und ja, dort, wie der Stefan gesagt hat, ich glaube, sie hat sich das im Herbst so ein bisschen eingebrockt, wo sie gesagt hat, Elvira Herzog ist Nummer 1. Sie hat das gar noch nicht so früh festlegen müssen. Es hat, wenn alle haben so ein bisschen gesagt, ja, die Herzog hat viel mehr gespielt, wahrscheinlich ist es Nummer 1. Aber wenn man es dort nicht offiziell gemacht hat, dann hätte man locker können wieder wechseln zu der Peng nach der Patzer von der Herzog und dann wäre es gar keine Debatte gewesen und dann hätte es wahrscheinlich auch die Herzog weniger verunsichert als jetzt.
wahrscheinlich wäre es ja am besten gewesen, man hätte einfach abgewechselt. Oder? Mhm. Also, aber schon von Anfang an, weil bei der Sonntag, wo sie kam, ist, hat sie ja dann sehr schnell, dann, am Anfang hat sie glaube ich noch so 2-3 Mal abgewechselt, nachher hat sie lieber kein Spiel mehr bekommen und hat eigentlich immer die Herzog gespielt und dann immer auch alle Medien irgendwie verständlicherweise gefragt, hey, kannst du jetzt nicht einfach sagen, dass der Vira Herzogs Nummer 1 ist, wenn sie eh jedes Mal aufstellst? Irgendwann hat sie das gemacht und danach gibt es dann aber die Patzen im Frühling und plötzlich stellt man dann das Ganze in Frage.
Mhm. Also ja, ich finde grundsätzlich ist es nicht falsch von der Pia Sundhage, dass sie öfter die Goalie spielen lässt, die sie vielleicht selber lieber im Goal hat, wo ein bisschen grösser ist, wo ihr vielleicht sonst einfach besser ins Spiel passt. Aber ja, entweder hätte sie können sagen, vor der EM wechselt man nochmal ab oder sie hat eben einfach so voll und ganz hinter den Herzog stehen. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen ja, die Frage, was macht sie jetzt, wie fällt die Entscheidung? Wie ist es im Testspiel gegen Tschechien dann? Wer ist dort im Goal? Ja.
Jetzt eben, wir haben das Turnier kommt immer näher. Ich glaube, langsam merkt man es auch so ein bisschen rundherum. Wie ist es bei dir, Stefan? Ist da schon ein bisschen Nervosität rum?
Nein, Nervosität nicht, aber irgendwie eine positive Erwartung auf das Turnier, wo man sich kann darauf freuen kann, wie das dann wird laufen. Ich bin wirklich gespannt, das hat jetzt nichts mit Nervosität oder Freude zu tun, aber ich bin wirklich gespannt, wie sich die Schweizerinnen werden präsentieren in 3 Spielen, wo sie so im Fokus stehen vom Schweizer Sportinteresse wie noch nie. Also man kann davon ausgehen, dass an den Tagen, wo die Schweizer Frauen-Nazi wird spielen, ist das Hauptereignis im Schweizer Sport, vielleicht sogar über den Sport aus. Und da bin ich irgendwie recht gespannt, wie sie sich dann verkaufen. Das ist aber auch das, wo ich die Fragezeichen habe, ob die Mannschaft schon so weit ist, ob auch die Führungsspielerinnen so weit sind, dass sie der erhöhten Erwartung oder dem extremen Fokus, in dem sie stehen, dann auch wirklich gerecht werden können. Und da vielleicht schnell die Brücke zum Männerteam zu schlagen.
Hätte ich gerade machen zu der EM 2008.
Da ist es ja immer ein bisschen ähnlich, dass es vor einem Turnier oft sind nicht so gute Gefühle rum oder die Resultate sind nicht so positiv. Aber ja, du hast jetzt gesagt 2008. Ich nehme jetzt das Beispiel vom letzten Jahr, von der Euro, wo auch alles recht schlecht gelaufen ist und Kritik sehr, sehr laut war. Und dann haben wir aber gleich immer irgendwie gewusst, dass es bei den Mannenspielern, wie ein Manuel Akanji oder ein Granit Xhaka, wo einfach, wenn es dann ernst gilt, ihres Niveau können abrufen können, weil sie sich das einfach gewöhnt sind in ihrer Karriere, in ihrem Club, wo sie spielen, dass sie so extrem im Fokus stehen, so extrem unter Druck sind immer, dass sie dann auch an einer Euro können abliefern. Und da bin ich gespannt, ob das die Schweizerinnen anbringen, ob dann wirklich Elia Welti, obwohl sie jetzt nicht in Form ist, aus verschiedensten Gründen, plötzlich ihr Niveau kann Stufen aufheben, wenn es dann wirklich ernst geht. Also das ist irgendetwas, das bin ich extrem gespannt, um zu schauen, wie sich dann die Mannschaft kann verkaufen
kann. Melinda, wie geht es dir?
Ja, ich finde, der Ausdruck gespannt sein trifft es mega gut. Einfach, weil ich glaube schon, dass der Druck, der kommt und das Publikum und die vollen Stadien können 2 Sachen auslösen. Entweder klingt es gar nicht mehr oder, was ich im Moment eher das Gefühl habe, dass es sie eher beflügelt. Und dass, ja, wenn bei jeder Balleroberung, bei jedem Zweikampf gejubelt wird, glaube ich, tut das nochmal mehr pushen. Man hat es jetzt in Sion schon gesehen, das Publikum geht extrem mit. Das Publikum ist mega dankbar für jede Aktion und in einem vollen Stadion an der EM wird es dann sicher noch mal stärker so sein. Auch so, dass vielleicht der Druck ein bisschen genommen wird, weil man wie sieht, das Publikum steht extrem fest hinter einem.
Das ist wirklich mega auffällig in jedem Spiel in Sion, dass wirklich alles ist irgendwie bejubelt worden. Ja. Also man merkt schon, das Publikum ist irgendwie, also ich habe das Gefühl, wenn man es jetzt auch vom Männerspiel gewöhnt ist, so das Publikum, ich habe das Gefühl, das Frauenpublikum oder zumindest jetzt das Publikum bei der Schweizer Nazi, das ist schon wirklich dankbarer und glücklicher, auch mit kleinen Aktionen und nicht irgendwie, wenn es mal schlecht läuft, es kommt nie Pfiff oder irgendetwas, sondern Hauptsache man hat irgendeine schöne Balleroberung und ist man schon happy.
Ja.
Und das kann natürlich beflügeln, oder? Wenn dann jetzt eben, man ist 0-1 zurück im Eröffnungsspiel gegen Norwegen, der wird einfach weiter gepusht. Dann ist nicht so, dass man sagt, ja gut, es läuft nicht, es spielt schlecht, oder?
Genau, ja. Und ich habe das Gefühl, dass ja, sind sich die jungen Spielerinnen natürlich noch nicht so gewöhnt, vor allem. Also Elia Welti bei Arsenal hat schon in vollen Stadien gespielt. Aber ja, Naomi Lüe, Iman Böne sind sich das wahrscheinlich noch weniger gewöhnt. Und ich habe das Gefühl, gerade bei ihnen kann das dann ja noch mal mehr auslösen und sie noch mal mehr pushen, als sie sowieso ja, wollen.
Ich habe vorhin den Vergleich zu der EM08 gemacht, natürlich mit einem Hintergedanken, weil die Schweizer dort auch extremen Druck hatten. Gut, die Ausgangslage war anders, was die Fans angegangen ist. Ich glaube, dort haben sogar Fans noch bei Testspielen vorher, St. Gallen ist das, glaube ich, sind alle Basler ausgepfiffen worden. Also ich glaube, dort war man eher nicht so positiv gestimmt an der Männer-Nazi gegenüber. Das ist jetzt bei der Frauen-Nazi ein bisschen anders, aber dort hat man die Erwartungshaltung natürlich gehabt, Heim-EM. Man wollte möglichst weit kommen. Nach zwei Matches, nicht mal nach drei, nach zwei Matches, ist man schon ausgeschieden gewesen. Also dort ist man völlig dran zerbrochen, oder?
Nein, also, ja, also man ist nach zwei Spielen ausgeschieden gewesen, aber man muss fairerweise sagen, es ist auch ziemlich viel gegen die Schweiz gelaufen. Sie haben nämlich gar nicht so schlecht gespielt. Sie haben zumindest an der Euro dann viel besser gespielt als in dem Match vorher. Und dann haben sie, Alex Frey hat sich schwer verletzt im ersten Spiel. Dann ist der Regenmatch gegen die Türkei im zweiten Spiel, wo sie geführt haben und am Schluss mit einem Kontergoal in den letzten Minuten noch verloren. Also ja, es ist enttäuschend gewesen, aber es ist vieles gegen sie gelaufen. Und ich habe das Gefühl, so wird es bei den Frauen Euro nicht sein. Und nochmal zum den Gedanken aufgreifen von euch, von der positiven Stimmung. Also das ist etwas, was man irgendwie auch am Fernsehen gespürt hat. Ihr seid ja mehr in den Stadien, wenn die Frauen-Nazi spielt. Aber das, die positive Gefühlslage vom Publikum, auch die Dankbarkeit vom Publikum, das ist etwas, was A, bemerkenswert ist und B, eben genau die Mannschaft auch wird beflügeln oder wird helfen, auch in schwierigen Phasen. Und die wird es sicher geben. Und das ist vielleicht dann schon auch nochmal genau ein Unterschied eben zu den Männerturnieren, wo natürlich sehr schnell, vor allem wenn im Vorfeld nicht alles gestimmt hat, sehr schnell natürlich eine negative Stimmung aufkommt, eben Stichwort Rückstand im ersten Spiel. Dass dann schnell das kann kippen. Und bei den Frauen, glaube ich, ist das eher nicht so der Fall. Also dort wird die Unterstützung, egal wie das Spiel ist, egal wie das Resultat ist, bis zum Schluss positiv sein. Und das, ich hoffe zumindest, kann dem Team nur nützen.
Und dabei ist ja Pia Sundhage vorbereitet, falls es Kritik gibt. Von den Fans hat es die jetzt wahrscheinlich noch nicht so gegeben, sicher nicht im Stadion. Aber auf die Medialberichterstattung, die durchaus negativ war, nach dem Abstieg in der Nations League, dort hat sie ein sehr grosses Verständnis gezeigt, oder? Und hat sogar gefunden, es muss so sein, dass sie jetzt da nicht die kritischen Fragen kommen.
Ja, ich finde, das ist ein Zeichen, dass sie einfach extrem viel Erfahrung hat. Sie weiss, wie es läuft. Sie hat auch den Vergleich gemacht, wo sie bei Brasilien Trainerin war. Dort waren die Erwartungen enorm hoch. Und eben, sie hat gesagt, sie wäre enttäuscht, wenn es nur nette Fragen gibt oder nur nette Artikel gibt, weil es einfach, ja, wenn man Kritik übt, dann heisst es ja, es liegt einem irgendwo durch ein bisschen am Herz und man möchte ja, dass die Nazi besser spielt. Und ich glaube, ja, es ist sicher auch ein Grund, wieso die Pia Sundhage immer betont, sie möchte das beste Team und nicht die besten Einzelkämpferinnen oder die besten einzelnen Spielerinnen. Weil ihr einfach das extrem wichtig ist, dass dann, wenn man 1-0 hinten ist, nicht das Team anfängt, auseinanderzubröckeln, sondern dass dann eher noch mehr der Zusammenhalt da ist.
Ja, ich denke, jetzt haben wir da alles so ein bisschen umschifft, was da rund um die Frauen-Nazi da ist, in dieser EM-Vorbereitung. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Melinda, danke Stefan.
Danke vielmals.
Bitte gerne.
Vielen Dank natürlich auch fürs Einschalten von dieser Podcast-Folge und fürs Hören bis hierhin. Wenn ihr Feedback habt zum Tribünengeflüster aus dem Podcast, dann könnt ihr das machen, indem ihr ein Mail macht an podcast@chmedia.ch und ihr könnt natürlich auch in der App von eurer Wahl möglichst viele Sternchen vergeben, am liebsten natürlich gerade 5. Und wenn ihr immer wisst, wenn die neue Folge wieder kommt, dann könnt ihr das natürlich auch machen, indem ihr uns abonniert in der App von eurer Wahl und dann kommen wir einmal gerade eine Benachrichtigung über. Die nächste Folge, die sollte dann nächsten Montag wieder kommen. Bis dahin kann ich euch aber natürlich auch andere Podcasts ans Ohr legen, nämlich von CH Media natürlich. Und die findet ihr auf chmedia.ch/podcasts. Dort gibt es weitere Podcasts von CH Media. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.